Radio 1, nur für Erwachsene.
Es gibt ja viele Autobiografien von Künstlern, aber vermutlich gibt es nicht so viele von Künstlerbrüdern, die ihr Leben gemeinsam aufgeschrieben haben. Um ein solches Buch geht es jetzt. Es heißt Rausch und Freiheit, das Leben, die Nacht und das Brüdersein. Die Autoren sind die Schauspielerbrüder Sönke und Wotan Wilke-Möhring. Einer davon ist bei uns, Sönke Möhring. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Extra die Dreharbeiten unterbrochen, kann man fast sagen. Ne? Nein, nicht wirklich, aber...
Ja, mehr oder weniger, wir waren tatsächlich pünktlich, aber vor allen Dingen schön, hier zu sein. Vielen Dank für die
Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Und wie gesagt, schön, dass wir jetzt schon über dieses Buch sprechen dürfen, das am Montag erst erscheint. Bevor wir darüber sprechen, du hast mir gerade erzählt, Lionel Feininger, als wir darüber gesprochen haben, über diesen großartigen Maler, sagtest du, hast auch ein Erlebnis beziehungsweise eine prägende Erfahrung mit ihm, mehr oder weniger.
Ja, ich hatte das große Glück, einen ganz wunderbaren Kunstlehrer zu haben. Und Lionel Feininger war tatsächlich der Künstler, der mir überhaupt diese Tür zu dem Spektrum und zu dem Thema Kunst eröffnet hat, weil er eben durch seine Malart, und ich habe das auch ganz oft nachgemalt, es hängt sogar bei mir zu Hause noch ein Bild, was ich meiner Mutter mal geschenkt habe, weil die ist zwar leider verstorben, aber die hat das teuer gerahmt und es hängt deswegen jetzt natürlich bei mir. Und das war ein Künstler, der mich total geprägt hat und überhaupt in dieses Thema Kunst eingeführt hat tatsächlich, weil er wahrscheinlich aufgrund seiner Art und Weise, wie er malt, er war ja sehr unpräzise, er hatte keine geraden Linien, aber es war trotzdem irgendwie geometrisch. Das fand ich toll mit diesen Schichten, mit diesen Aquarellen, mit diesen Möglichkeiten, mit den Aquarellen, was zu suggerieren, was man eigentlich gar nicht sieht, aber was dann da ist. Das fand ich toll.
Ich glaube, Christian Jamuschek, mit dem wir gerade gesprochen haben, der wird jetzt, wenn er uns zuhört, sagt er, Mensch, mit dem... Kunstkenner, du musst ja unbedingt auch in diese Paper Positions dann gehen. Aber jetzt lass uns über dein Buch oder euer Buch sprechen. Wie gesagt, Autobiografie, das trifft es eigentlich nicht. Eine Autobiografie fängt ja am Anfang an und endet dann irgendwann. Ihr habt euch für einen bestimmten Ausschnitt entschieden, aber dazu vielleicht gleich später. Du bist der kleine Bruder von...
Ja.
Ne? Also ihr seid, glaube ich, 6 Jahre
ganz
auseinander.
Ganz genau. Ja, danke für den Hinweis. Das wird...
Warum?
Nein, weil das, keine Ahnung, ab und zu werde ich gefragt, wer der Jüngere oder der Ältere ist. Insofern ist das reine Schmeichelei. Nein, ja genau, ich bin der Jüngere.
Genau, du bist der Jüngere. Es gibt also diesen Altersunterschied, aber ihr seid auch, und das wird relativ schnell auch in deinem Prolog, und ich glaube, es gibt so zwei, also ihr wechselt euch ja ab im Schreiben, klar, dass ihr eigentlich auch sehr verschieden seid.
Ja.
Also Wotan und du, ihr seid auch schon Brüder, aber eben auch sehr unterschiedliche Charaktere. Kannst du das mal erzählen, wie...
Ja, absolut. Wir sind, ich glaube, das ist vielleicht auch die vermeintliche Besonderheit an diesem Buch, ist tatsächlich, dass man das gemeinsam Erlebte unterschiedlich beschreibt.
Ja.
Latentes Paradoxum ist tatsächlich, dass man dann trotzdem aus dem Erlebten die gleichen Schlüsse zieht oder die gleichen Erkenntnisse hat. Aber wir sind so unterschiedlich, wie man nicht unterschiedlicher sein kann. Aber trotzdem haben wir eben diese unerschütterliche, innige Verbindung zueinander, die weit über das... ich sag mal, weit über das genetische Brüdersein hinausgeht. Mhm. Und davon handelt eben dieses Buch. Das ist so, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich wollte jetzt hier keine Bälle zurückspielen, die ich noch nicht spielen darf, aber...
das spiel ruhig.
Nein, also es ist eben aufgrund des Altersunterschieds haben wir eine relativ lange Zeit, ich will nicht sagen, nichts miteinander zu tun gehabt, aber wie das so ist, als ich 10 war, war mein Bruder 16, da ist er auf dem 80er rumgeknattert und hat vielleicht erste Liebeserfahrungen gemacht und ich habe noch mit Playmobil gespielt. Insofern ist das einfach ein Riesenunterschied. Und wir haben uns dann, als ich so 16, 17 war, mehr und mehr angenähert, möchte man fast sagen, aber im Prinzip auch eher durch einen kulturellen Faktor, nämlich Musik, der uns sehr zusammengebracht hat und zusammengeführt hat. Und wir waren damals, ich glaube, ich war das erste Mal aus mit ihm, das war der Ratinger Hof, ja, das ist ein ganz relativ bekannter Laden in Düsseldorf, wo viele Punkbands ihren Ursprung hatten, wo aber mittlerweile gar nicht mehr Punks spielten, sondern eher so elektronische Musik war. Und das waren unsere ersten Gemeinsamkeiten, die wir dann hatten.
Wobei ihr musikalisch, glaube ich, unterschiedliche Präferenzen hattet, ne? Also das Interessante ist, das ist ganz interessant, dass du das sagst, also dass ihr irgendwann auf Augenhöhe wart, ne? Also eher etwas mit dir anfangen konnte. Also kleine Geschwister haben es ja immer schwer mit größeren, ne? Also man kann prahlen mit dem großen Bruder, aber auf Augenhöhe ist man dann erst später. Musikalisch Präferenzen, also er war, glaube ich, ich, Punk, ne? Er war oder Punk. Weiß ich, so steht es geschrieben.
Ja, nein, er war Punk. Ja,
er war Punk und du warst eher genommen. So in dieser Hip-Hop-Szene.
Genau, also ne? ich hatte erstmals so als so ein Faktor, wo man vielleicht so ein bisschen edgy werden kann, weil es geht ja auch darum, wenn man in der Jugend ist, will man ja auch mal irgendwie irgendwo anstoßen. Und ich hatte kurzzeitig das Psychobilly-Ding für mich entdeckt, das war aber nicht meins. Und ich hatte dann tatsächlich mit dem Hip-Hop was gefunden, was mich völlig erfüllt hat und was vielleicht von der Wesensart ja tatsächlich auch ähnlich ist zum Punk. Nämlich es war ja damals zumindest, war ja der Hip-Hop ja noch ein Ruf gegen das Establishment, ja. Sozusagen. Ja, und das hat er ja vielleicht mal übertragen im Sinne auch gemein mit dem Punk, dass man eben nicht konform ist mit den gesellschaftlichen Strukturen und dagegen angeht. Und das war tatsächlich der Hip-Hop für mich, ja.
Das ist so lustig, weil wir gestern gerade zwei junge Schauspieler und einen Regisseur hier hatten, die eine Serie gemacht haben über die Entstehung beziehungsweise wie der Hip-Hop in die deutsche Provinz kam, in den 90ern. Das war ja auch deine Zeit quasi, ne?
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, als der deutsche Hip-Hop erstmalig so spürbar oder hörbar war, fand ich das katastrophal.
Ja.
Weil ich ja geprägt war durch den amerikanischen.
Ja, genau.
Ja? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn also no hard feelings, aber wenn für mich gefühlt damals, wenn irgendwelche Schwaben, denen es nicht schlecht ging, irgendwie gesagt haben, jetzt ist sie weg, ja, das war für mich natürlich eine Katastrophe. Ja. Und ich fand das richtig scheiße auch damals. Mittlerweile, also ich kenne auch einige von den Leuten, die ich jetzt erwähne. Ja, das,
genau, die stehen auch namentlich, glaube ich, erwähnt. Also zumindest der Name der Band durchaus im Buch.
Ja, ach, steht doch drin, ja.
Ich glaube, ja. Ich meine mich zu erinnern.
Ja. Stimmt. Ja, nein, das war für mich natürlich damals ein totales No-Go. Das geht einfach nicht. Und hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte ja selber dann auch mal versucht, dass ich mich als MC, das so nennt sich ja so the Master of Ceremony, das ist ja derjenige, der das Mikrofon in der Hand hält und irgendwie gute Rhymes bringt. Das haben wir dann schnell verworfen. Aber wir haben das auf jeden Fall versucht, in Englisch natürlich.
Yeah.
Ja. Weil für mich auch der im Hip-Hop auch eigentlich auch immer noch mehr Wortwitz parat hält, aber auch nur aufgrund der Sprache, weil wenn ich zum Beispiel sage, I carry like Mariah, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie einen deutschen komischen Rhyme mir biege, der mit, was weiß ich, Helene Fischer irgendwie endet oder so. Ja?
Also man kann mit dir über sehr viele Dinge reden, man kann mit dir über Kunst reden, über Lionel Feininger, wahrscheinlich über Literatur auch reden, man kann über Musik reden. Wir müssen aber über dieses Buch reden. Ja. Das werden wir gleich weiter tun.
Unbedingt.
Wir hören aber zunächst mal Musik. Wir haben uns überlegt, wir spielen jetzt mal Joy Denalani. Ist das in Ordnung?
Unbedingt.
Ja, okay. Und die hören wir jetzt. Und Sönke Möhring bleibt bei uns. Wir reden dann weiter. Und bei uns ist nach wie vor Sönke Möhring, der gemeinsam mit seinem Bruder Wotan Wilke Möhring ein Buch geschrieben hat. Rausch und Freiheit, das Leben, die Nacht und das Brüdersein, das am Montag erscheint. Und die beiden erscheinen dann übrigens auch im Tipi am Kanzleramt und werden zusammen lesen, performen, erzählen, wie auch immer. Darüber können wir vielleicht noch reden.
Ja, das ist eine gute Frage, wer das aufzieht.
Das wisst ihr noch gar nicht.
Nein, okay. Genau.
Ihr habt, also das geht los, diese Geschichte im Buch im Jahr 2004. Es gibt die Abschlussparty eines Drehs im Atlantik-Hotel. Das war eure erste gemeinsame Filmarbeit und du erinnerst dich, dass er dir ein Schatzkistchen gibt mit einem Anker drauf. Wotan erinnert sich nicht daran und da gibt es so eine Verletzung, das ist so ganz interessant. Also was auch erzählt, wie funktioniert Erinnerung, woran erinnert man sich eigentlich? Als ihr dieses Buch geschrieben habt und überlegt habt, wie ihr das macht, also es ist ja wie gesagt, es gibt, ihr erinnert euch an gleiche Sachen auf unterschiedliche Weise zum Beispiel. Dieses Prinzip, vielleicht kannst du mal drüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam.
Am Anfang war das ein totales Chaos, weil es war natürlich erstmal ein Riesenwust auf dem Tisch von unseren Erinnerungen.
Mhm.
Es war dann aber relativ schnell feststellbar, dass jeder irgendwo auch was anderes gesehen hat oder was anderes daraus empfunden hat oder wie auch immer. Und wir sind tatsächlich dem Verlag auch dankbar, weil wir bestimmte Lücken schließen konnten durch diese Aufarbeitungszeit miteinander, dass man auch bestimmte Dinge tatsächlich auch nochmal richtigstellen konnte aus diesem gemeinsam Erlebten. Mal fehlt meinem Bruder was, mal fehlt mir was, ob das Namen sind oder Begegnungen, ob das Gerüche sind oder was auch immer. Aber das ist ja so, alles das machen ja Erinnerungen aus. Und insofern war das ein Riesenprivileg, sowas überhaupt machen zu können, weil wir dadurch tatsächlich unsere Erinnerungen konservieren konnten. Ja. Auf eine Art und Weise, wie man das wahrscheinlich eher tendenziell eher selten macht im Alltag. Aber es war... Es hatte hin und wieder auch mal so ein bisschen was latent Paradoxes, weil wir dann letzten Endes Musik gehört haben aus dieser Zeit, aus dem Internet, was es in dieser Zeit ja noch nicht gab. Ja. Ja? Also es ist so, man wurde auch so konfrontiert mit so zeitlichen Änderungen, die einfach jetzt nochmal stattgefunden haben. Aber trotzdem bleiben ja diese Erinnerungen. Und das war ein war eine tolle Arbeit, aber es war natürlich auch nicht ganz einfach, da eine Struktur zu schaffen. Mhm. Weil am Anfang sprießen ja alle Synapsen völlig durcheinander und alle rotzen nur irgendwas hin, aber es muss ja irgendwie auch lesbar bleiben. Und insofern haben wir uns tatsächlich auf eine hoffentlich lesbare Struktur einigen können, dass wir im Wechselspiel sozusagen das gemeinsam Erlebte aus unterschiedlichen Perspektiven berichten und erzählen. Und genau, also ein Buch zu schreiben war uns beiden völlig neu, und man ist dann morgens auch manchmal wach geworden, nee, da muss ich jetzt aber noch mal was ran, und es ist dann irgendwann, musst du dich entscheiden, ja, wie ein Künstler, der sagt, ich will hellgrün, deswegen mache ich das mit hellgrün. Und das ist bei einem Buch, ist halt wir hatten ja keine Referenzen, wir hatten ja keinen Vergleich.
Ja, und, also das macht das Buch auch interessant einzigartig, weil es eben so funktioniert, wie du es gerade schilderst. Wir gehen natürlich zurück ins Ruhrgebiet und nach Herne und Unna und wo ihr eure Kindheit und Jugend verbracht habt und so, und sehen euch zu so ein bisschen beim Erwachsenwerden und so, und lernen das so ein bisschen kennen und so, und die Rebellion, die da der eine oder andere auf die eine oder andere Weise gelebt hat und so, auf auch unterschiedliche Weise. Und dann, und dann ist es aber so, also das Buch heißt ja nicht umsonst Rausch und Freiheit. Da hat man erstmal so eine Assoziation, das klingt so nach Roadmovie, das klingt so nach allen Klischees, die eigentlich da auf dem Weg liegen könnten, die ihr aber auf eine gute Weise umschifft. Du hast vorhin erzählt, oder beziehungsweise es stand ja die Frage, welchen Ausschnitt ihr tatsächlich dann auch zusammen erzählt. Vielleicht kannst du darüber sprechen. Also es gibt ja ein großes, großes Amerika-Kapitel. Also ja, man reist mit euch auch durch Amerika, ja, man ist in New York und unterwegs. Vielleicht kannst du darüber sprechen, was das...
Wir haben uns ganz bewusst im Prinzip für ein Jahr SIPT entschieden, weil aufgrund der vorhin erwähnten Altersdifferenz wir eigentlich erst auf Augenhöhe anfangen konnten, miteinander zu agieren, als ich einfach ein bisschen älter war. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir hatten eben im Prinzip so diese ersten Ausgehmomente in Düsseldorf, in dem Ratinger Hof, und dann waren wir hier mal, dann waren wir hier mal in Bochum, und dann war mein Bruder ja noch nicht da. Und dann gab es aber dieses Kapitel New York, wo wir beide sozusagen, wo er vorher schon ein soziales Praktikum gemacht hat und ich auch, in einer Behindertenfarm. Mhm. Und aufgrund dieser gemeinsamen Erlebnisse in Düsseldorf und dass man gemerkt hat, vor Düsseldorf gab es dann auch nochmal so im Prinzip den letzten gemeinsamen Familienurlaub, haben wir gemerkt, dass wir miteinander gut können. Und wir haben uns einfach, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wir waren völlig frei im Glauben, Gott sei Dank, haben wir uns einfach im Prinzip verabredet, in New York Zeit zu verbringen. Und das war ich glaube einfach, dass in dieser Zeit New York einfach auch noch viel, viel geiler war. Da gab es kein Giuliani, da war nichts reguliert, alles war möglich. Es gab keine Limits, keine Grenzen sozusagen. Und wir waren in dieser vermutlich freiesten Zeit, die New York noch damals hatte, überhaupt gemeinsam da. Und für mich war das natürlich ein Riesending, als wir in New York waren, war ich 18. Mhm. Ja, ich hatte noch nicht mal mein Abitur in der Tasche und war auf einmal als kleiner Schüler mitten in New York City. Und das war natürlich ein vollkommener Flash. Und das hat uns tatsächlich geprägt. Und wir haben ganz bewusst auch dieses Jahr SIPT gewählt. Wir ziehen sozusagen gemeinsam dann von New York. Ich beende meine Schule, mache mein Abitur. Und wir ziehen dann sozusagen gemeinsam nach Berlin auch, kurz nach der Wende. Also wir haben auch ganz, ganz viele symbolische Momente. Wir haben die Vereinigung. Wir haben Deutschland wird Fußball-Weltmeister 1990. Genau, ja. Wir haben das gemeinsam mit den Zugzug nach Berlin. Mein Bruder war ein bisschen vorher da, weil er hier studiert hat. Ich habe mein Abitur beendet, dann kam ich auch nach. Also wir haben auch ganz viele, also nicht nur für uns Brüdermomente, sondern tatsächlich auch symbolische Momente in der Weltgeschichte oder genau, zumindest in also der deutschen Geschichte.
9/11 spielt, glaube ich, auch eine Reihe. Und, und eben dieses noch räudige oder noch aufbrechende Berlin, das noch nicht gentrifiziert war, das spielt noch die Clubs und so weiter. Das spielt alles mit, und man begleitet euch dadurch, und das macht wirklich großen Spaß. was ihr ausspart, ist eure Schauspielerarbeit.
Ja.
Das fällt raus. Also wer das erwartet, man liest eine Schauspielerbiografie, das ist es nicht. Also es ist das Werden von Menschen und das ist ein Brüdersein, das ist auch die Überschrift. War das auch eine bewusste Entscheidung, darüber nicht zu schreiben?
Ja, weil man sich sonst auch zerfranst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man sich dann gegenseitig auch gerecht wird. Das wird dann vielleicht auch so was Komisches, Competition-mäßiges, dass man dann sagt, ich habe aber das, aber ich habe hier bei Tarantino.
Ich habe doch bei Tarantino gespielt,
ja,
könntest du sagen.
Aber, nein, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, wir haben ja auch ganz bewusst dieses Jahr Sibt gewählt, weil das Jahr Sibt ist ja auch in der Menschwerdung ein Riesenfaktor. Nach 7 Jahren hat jeder völlig neue Zellen, auch im Erwachsenenalter. Und deswegen haben wir das im Prinzip als symbolischen Basis unserer Erzählung genommen, weil in diesen 7 Jahren auch einfach tatsächlich viel stattgefunden hat.
Mhm. Ja? Wenn man dieses Buch so liest, man denkt, das ist ja auch ein Filmstoff. Also eigentlich würde das doch auch danach rufen, verfilmt zu werden.
Ja, wo müsste ich unterschreiben?
Ach so, okay, bei mir nicht. Aber ja. Okay, aber es wäre tatsächlich, gibt's doch bestimmt dann, irgendjemand wird sich schon melden. Aber ihr steht tatsächlich jetzt auch gerade zusammen vor der Kamera, oder?
Ja, wir stehen tatsächlich gerade und auch noch paradoxerweise als Brüder.
Krass. Und das hat aber damit nichts zu tun.
Das hat damit nichts zu tun, aber es ist natürlich in diesem Kontext, in dem wir jetzt gerade uns befinden, wahnsinnig symbolisch, dass wir jetzt Brüder spielen. Ja.
Ja. Ja. Okay, es beginnt mit der Ankerkiste, es endet mit der Ankerkiste, das kann man schon verraten. Also dieses Symbol Anker wird auch erklärt auf eine sehr, sehr schöne Weise. Es ist toll, dass es dieses Buch gibt. Es ist auch sehr schön bebildert, wenn ihr eure Bilder betrachtet, rückblickend. Seht ihr da euch oder seht ihr irgendwie, also das ist ja immer bizarr, wenn man Jugend- oder Kinderbilder sieht, oder?
Nee, ich finde nicht. Ich bin da total im Reinen mit mir.
Ja,
so waren wir einfach. Wir waren einfach, also es ist auch kein Wunder, dass die Leute uns eher für ein Pärchen gehalten haben als für ein Brüderpaar.
Ja.
Aber ich bereue da gar nichts.
Nein, das war auch nicht despektierlich gemeint.
Ja, also würde ich jetzt natürlich heute nicht mehr machen, aber ich bin damit fein, muss ich wirklich sagen. Ja.
Wir sind auch fein.
Ach, schon?
Tatsächlich schon. Die Leute sollen das Buch ja auch noch lesen.
Ja, unbedingt.
Sönke.
Sehr gerne.
Ja, das kann man ab Montag tun. Sie, die Sie hier sind, können es sogar jetzt schon erwerben und sich sogar signieren lassen von Sönke Möhring. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Buch. Bei Drömer Knauer ist es erschienen. Ja. Danke, dass du da warst und dass ihr das geschrieben habt.
Vielen Dank für die
Einladung. Dankeschön. Tschüss.
Dankeschön. Danke.